Unser Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im 1. Johannes, Kapitel 3, die Strophen 1 bis 10. Kinder Gottes, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Die Welt versteht uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Meine lieben Freunde, wir sind schon Gottes Kinder. Was einmal sein wird, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es sichtbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Jeder, der das Vollvertrauen von ihm erwartet, hält sich von allem Unrecht fern, so wie Christus es getan hat. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst, dass Christus gekommen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. In ihm hat Sünde keinen Platz. Wer mit ihm verbunden bleibt, der hört auf zu sündigen. Wer aber weiter sündigt, der hat ihn weder gesehen noch verstanden. Lasst euch nun von niemand irreführen, meine Kinder. Wer das Rechte tut, der kann wie Christus vor Gottes Urteil bestehen. Wer nicht aufhört zu sündigen, der gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer ein Kind Gottes ist, sündigt nicht mehr, weil Gottes Leben in ihm wirkt. Er kann gar nicht weiter sündigen, weil Gott sein Vater ist. Wer aber Unrecht tut oder seinen Bruder nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Daran erkennt man, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Kinder Gottes, Königskinder, ja, das sind wir. Und das ist einmalig. Ich kenne keine andere Religion, in der die Gläubigen als Kinder Gottes bezeichnet werden. Das hebt uns heraus aus der Menge. Doch ist uns bewusst, was das bedeutet und was es von uns verlangt? Wir sind ja keine leiblichen Kinder Gottes. Geboren wurden wir von unserer Mutter und unser Vater ist auch nur ein Mensch. Manche hatten das Privileg, in eine christliche Familie hineingeboren zu sein, wenn das auch keinen Automatismus in Richtung Glauben darstellt. Andere kommen aus Familien, die dem Glauben neutral bis gleichgültig gegenüberstehen, und wieder andere kommen aus atheistisch geprägten Familien oder sind gar aus anderen Religionen konvertiert und haben es dadurch schwer. Ich bin selber so eine Art Spätberufener. Ich war 20, als ich zum Glauben kam. Viele Terminologien waren mir fremd und im Nachhinein war ich froh, dass ich in ein liberales, frommes Umfeld hineingekommen bin. Woanders hätte ich wohl vieles nicht mitgemacht. Und so war es eine Herausforderung, meinen Platz in der geistlichen Hierarchie zu finden, wenn ich es mal so nennen darf. Gott, der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, so etwas wie eine Funkverbindung zwischen Himmel und Erde. Und ich auf einer Reise vom Sünder zum Heiligen, wie das auch immer aussehen mag. Aber der Nachteil von den sogenannten liberalen Gemeinschaften ist nämlich der, dass man auf viele Fragen die Antwort bekommt, das musst du selber rausfinden. Kind Gottes zu sein, ich denke, vielen ist diese Tragweite nicht bewusst. Paulus schreibt im Brief an die Römer, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Kinder haben ein Erbrecht. Kinder haben andere Pflichten als ein Angestellter. Kinder haben einen ständigen Zugang zum Vater. Sie brauchen keine Termine zu machen und sie brauchen keine Anträge zu stellen, die dann von beamteten Engeln monatelang bearbeitet werden. Kinder haben einen anderen Status als ein Angestellter. Wir sehen also, als Nachfolger Jesu sind wir tief verwurzelt im Reich Gottes, so tief, dass man im Endeffekt die Welt nicht mehr als seine Heimat betrachten wird. Das versteht die Welt aber nicht. Sie versteht es deshalb nicht, weil sie Gott nicht kennt. Und wir stehen der Welt manchmal hilflos oder auch ratlos gegenüber. Einerseits, weil wir die Welt eben vor unseren Augen sehen und andererseits auf etwas vertrauen müssen, was erst noch sein wird und somit unsichtbar. Und so sagt Paulus im Brief an die Hebräer: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Johannes setzt hier in diesem Brief voraus, dass wir ein Bewusstsein für unsere Gotteskindschaft haben. Es setzt voraus, dass wir in diesem Bewusstsein handeln. Er setzt voraus, dass wir das Richtige tun. Und dafür gibt er uns Jesus als Vorbild. Nur, was ist das Richtige? Jesus hat uns ja keinen Katalog hinterlassen, was richtig und falsch ist. Und er selber hat auch Dinge getan, die in der damaligen Gesellschaft falsch waren. Er hat mit Zöllnern und Sündern gegessen, sich von einer Prostituierten mit Öl salben lassen, Aussätzige und Kranke berührt und am Sabbat geheilt. Er hat sich mit Nichtjuden abgegeben. Hätte er sich nur an die gängigen Dogmen und Vorschriften gehalten, dann wäre Lehre nicht seine Lehre geworden. Und damit führen uns die Ausführungen von Johannes gleich wieder in einen Konflikt. In der heutigen pluralistischen Gesellschaft, in der von alternativen Wahrheiten und Fakten die Rede ist, in der Lügen so lange wiederholt werden, bis man sie glaubt, fällt die Orientierung schwer. Viele der geltenden Regeln und Orientierungshilfen aus meiner Jugend sind nicht mehr gültig oder verbindlich. Ich habe gerne Reiseberichte gelesen, das mache ich immer noch. Auch über die Durchquerung der Sahara. Die Wege und Pisten sind oftmals schwer zu finden. Für den Reisenden sind es aber nicht die markierten Routen, die ihm Probleme bereiten, sondern die, die sich plötzlich auf mehrere Kilometer öffnen, wo zahlreiche Spuren nebeneinander führen, sich verzweigen, kreuzen, zusammen und auseinanderlaufen. Da kann man leicht die Orientierung verlieren. Manche Reisende berichten, dass sie irgendwo in einer Düne oder in einem losen Sandfeld stecken geblieben sind oder viele Kilometer zurückfahren mussten. Und in den früheren Zeiten musste sich die Reisenden oft nach Sternen richten, gerade so wie ein Seefahrer. Ein Reisender in der Wüste ist froh um jeden Hinweis, jedes Wegzeichen, das ihn näher an sein Ziel oder wenigstens an die nächste Oase oder Tankstelle bringt. Überträgt man dies als Vergleich in unser Zeitgeschehen, dann stellen wir fest, dass viele Leitplanken und Wegweiser abgebaut worden sind, so als ob dem Menschen sein Orientierungssinn in die Wiege gelegt worden wäre. Ich war vor 2 Wochen beim Segeln auf der Ostsee. Und obwohl wir nicht mal auf offener See waren, sondern zwischen den dänischen Inseln, habe ich oft genug nicht einmal die Richtung mehr gewusst. Zum Glück gab es einen Kompass und die Seekarten dazu und den Mann, der damit umgehen und sie lesen konnte. Wären wir aus geradewohl losgefahren, wären wir früher oder später auf eine Untiefe aufgelaufen. Doch manchmal habe ich das Gefühl, als würden die Menschen heutzutage ohne jedwedes nautisches Wissen, ohne Seekarte und Kompass oder seglerisches Können aufs Meer geschickt. Denn das wäre ja eine Bevormundung oder Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Andererseits maßen sich viele Stimmen an, sie wüssten, wie die Welt funktioniert und wo es hingeht, was richtig und was falsch ist. Da sage ich doch, Weidmanns Heil. Lässt uns Johannes schon mit dem Tun des Richtigen im Regen stehen, dann kommt er auch noch mit der Sünde und dass man nicht sündigen soll und damit aufhören. Nur geht das überhaupt? Paulus schreibt im Brief an die Römer: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und Johannes selbst schreibt einige Verse vor unserem Predigttext: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn, nämlich Jesus, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Alles sehr verwirrend. Der Ursprung des deutschen Wortes Sünde lässt sich nicht eindeutig klären. Am ehesten passt noch die Deutung einer Herkunft vom altnordischen Sunder, das Aufteilen oder Trennen bedeutet. Im christlichen Sprachgebrauch bezeichnet Sünde den von Menschen verschuldeten Zustand des Getrenntseins von Gott und ebenso einzelne schuldhafte Verfehlungen gegen Gottes Gebote, die aus diesem Zustand resultieren. Im griechischen Text steht für Sünde Harmatia, das bedeutet im wörtlichen Sinn Zielverfehlung. Doch zusätzlich werden unter dem Begriff Sünde auch noch die lateinischen Begriffe Culpa und Debitum verwendet. Culpa, das bedeutet Verfehlung und bezeichnet die individuelle Schuld, und Debitum eine eher existenzielle Schuld, die dem Handeln vorausgeht. Doch wie hilft uns das jetzt weiter, das Rechte zu tun und die Sünde zu vermeiden? Johannes tut hier so, als läge es in unserer eigenen Entscheidungsgewalt. So hat es den Eindruck. Wenn es aber möglich gewesen wäre, aus eigenem Antrieb und aus eigenem Willen nicht zu sündigen, dann hätte es die ganze Geschichte mit Jesus ja nicht gebraucht. Paulus hat an sich selbst festgestellt: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wenn das schon Paulus von sich sagt. Und dann bringt Johannes auch noch den Teufel ins Spiel, den Widersacher Gottes, die alte Schlange. Und er behauptet, wer sündigt, spielt dem Teufel in die Hände. Aber wie kann das sein? Sagt er nicht gleich darauf, dass der, der zu Gott gehört, gar nicht sündigen kann? Wer ein Kind Gottes ist, sündigt nicht mehr, weil Gottes Leben in ihm wirkt. Er kann gar nicht weiter sündigen, weil Gott sein Vater ist. Und weiter: Wer aber Unrecht tut oder seinen Bruder nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Daran erkennt man, wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teufels. Erinnern wir uns einmal. In Matthäus 7 erklärt Jesus: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Im Grunde greift Johannes in diesem Brief nur die Worte Jesu auf. Dieser Abschnitt im Brief des Johannes ist in meinen Augen eine Aufforderung, sich zu prüfen, nicht seinen Nächsten. Wir können nicht in das Herz der anderen blicken, nur in unseres, wenn wir wollen. Nicht jedes Fehlverhalten ist eine Sünde und nicht jede Schuld führt zur Zielverfehlung. Bei meinem kurzen Segelturn auf der Ostsee habe ich aber gemerkt, wie viele kleine Abweichungen sich summieren können. Beobachten des Kompasses, Vergleichen mit den Seekarten, Korrigieren des Kurses, das war immer wieder notwendig. Und wie gesagt, wir waren nicht in schweren Gewässern. Das heißt, für mich schon, denn ich hatte ja keine Segelerfahrung. Aber dafür einen erfahrenen Skipper. Wir sind Christen, wir können nicht mehr sündigen, sagt Johannes. Trotzdem können wir an unsere Mitmenschen schuldig werden, weil wir Unrecht tun oder unsere Geschwister nicht lieben oder unsere Mitmenschen oder unsere Feinde. Dass wir dadurch gleich zu Kindern des Teufels werden, das halte ich für übertrieben. Dass wir ihm aber in die Hände spielen, schon eher, wenn auch nicht bewusst oder mit Absicht. Wir können natürlich auch seine Gebote ignorieren, aus welchen Gründen auch immer, die Freiheit haben wir. Nur sollten wir dann, wenn sich der Weg als Irrweg erweist, uns nicht scheuen, umzukehren und zu bekennen. Denn es ist auch Johannes, der uns in diesem Brief zusagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Mit den Folgen, die sich aus einem solchen Fehlverhalten aber ergeben können, werden wir unter Umständen leben müssen. Das Leben als Kind Gottes, als Königskind, als Nachfolger Jesu, ist immer eine Gratwanderung. Es gibt hier keine Patentlösung. Was uns heute als richtig erscheint, das kann morgen sich als falsch erweisen, aber vielleicht übermorgen doch wieder als richtig. Diese Woche habe ich im Pro-Kompakt-Newsletter einen folgenden Satz gelesen. Mehr beten, das ist alles. Mehr beten. Das würde ich dem jüngeren Denzel Washington sagen. Mehr auf die Knie gehen. Das sagte der Schauspieler Denzel Washington in einem Interview auf die Frage, was er seinem jüngeren Ich raten würde. Nichtsdestotrotz ist Johannes davon überzeugt, dass wir den Sieg über die Welt davontragen. Wer glaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Wer nun den Vater liebt, der liebt auch dessen Kind. Unsere Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und ihm gehorchen. Die Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass wir tun, was er verlangt. Und das ist nicht schwer. Denn alle Kinder Gottes können den Sieg über die Welt erringen. Durch unseren Glauben haben wir die Welt schon besiegt. Denn wer kann die Welt besiegen? Nur wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Bei allem, was wir in der Bibel lesen, bei allem, was wir hören und sehen, bei allem Bemühen, das Richtige zu tun, dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist lebendig. Gott hört uns zu, er ist mit uns. Wir sind nicht allein auf unserem Weg, sei es in der Wüste oder auf dem Meer. Und wenn wir uns einmal verzettelt haben, die Richtung verloren oder das Leben uns manchmal zu viel wird, wir sind Kinder Gottes. Ja, wir sind es wirklich. Amen.